Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich.
Hallo und herzlich willkommen zu Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich zu verschiedenen Glaubens- und Hoffnungsthemen. Wir haben 50 Tage Ostern gefeiert und stehen jetzt beim Pfingstfest. Wir erinnern uns, dass die Jünger und Jüngerinnen nach dem Tod Jesu große Angst gehabt haben und sich zurückzogen und eigentlich nicht darüber gesprochen haben, was sie gesehen und gehört haben. Und jetzt plötzlich, so erzählt zumindest die Bibel, wurden sie vom Heiligen Geist erfüllt und gingen hinaus zu den Menschen, können in allen verschiedenen Sprachen sprechen und verstehen die ja und verkünden das Evangelium. Man spricht vom sogenannten Pfingstwunder. Das ist nicht das einzige Mal, dass in der Bibel von Wundern die Rede ist und genau darüber möchte ich heute mit unseren Gästen, der Wundersucherin Martina Resch und der Studentin Bernadette Kneidinger, ins Gespräch kommen. Bevor wir uns in das Thema vertiefen, wollen wir euch ein bisschen näher kennenlernen. Bernadette, ich darf bei dir anfangen. Was machst du und wie bist du zu dem gekommen?
Ja, ich studiere in Salzburg und ich werde mal Lehrerin. Also meine Fächer sind Mathematik und Religion und auch Physik. Und nachdem ich bei der KJ die Theresa Meyer aus dem Arbeitskreis Jugendspiritualität kenne oder sie mich kennt, ist sie auf mich gekommen und hat mich gefragt durch meine Kombination aus Naturwissenschaft und auch Religion, ob ich da nicht ein paar Worte oder meine Gedanken zu dem Thema sagen möchte.
Genau, unser Anliegen in dem Podcast ist ja, ein Thema immer aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Und heute haben wir da eben auf der einen Seite den naturwissenschaftlichen Part mit dir, Bernadette. Und jetzt, Martina, wenn du dich auch bitte gern kurz vorstellen möchtest, was machst du und wie bist du zu dem gekommen?
Ich bin Theologin, also ich habe in Linz katholische Theologie studiert und bin jetzt pastorale Mitarbeiterin der Diözese Linz. Im Rahmen des Zukunftsweges der Diözese hat sich ein Arbeitskreis dafür entschieden, jetzt nicht nur Rahmenpapiere zu liefern, sondern hat gesagt, wir wollen eigentlich konkrete Jobprofile kreieren, die einen gewissen Neuigkeitswert haben, und die laufen unter dem Titel der Kundschafterinnen. Das hat mich sehr neugierig gemacht und ich habe mich dann eben für so eine Stelle beworben, wobei mir der Begriff Kundschafterin jetzt weniger zugesagt hat. Und insofern habe ich für mich selber überlegt, unter welchem Label, unter welchem Symbol, mit welcher Figur würde ich denn gern diese Neugierde zum Ausdruck bringen, und habe mich dann eben für die Wundersucherin entschieden.
Du bist also Wundersucherin. Muss man Wunder suchen?
Die Erfahrung lehrt, dass man meistens dann, wenn man am allermeisten die Wunder sucht, sie nicht findet, sondern dass man sie manchmal tatsächlich von den Wundern finden lassen kann. Das heißt, je weniger man verkrampft dieser Idee folgt, unbedingt was finden zu wollen, umso eher kann es auch gelingen, dass man sie ansprechen lassen kann von dem, was einem die Stadt an Wundern offenbart. Und dafür braucht es manchmal gar nicht so viel. Der erste Schritt ist tatsächlich dieses Loslassen, aufmerksam sein, sie einlassen auf den Kontext, auf die Straßen, auf die Atmosphären, die Stimmen. Und mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird man das eine oder andere kleine Wunder auch entdecken können.
Darf man sich das dann vorstellen? Also was tust du da jetzt eigentlich? Mhm. Oder wie reagieren die Leute, wenn du sagst, ich bin Wundersucherin?
Fasziniert, neugierig. Also ich habe mit vielen Menschen zu tun, die eher wenig mit katholischer Kirche zu tun haben. Wenn man aber dann sagt, ich bin Theologin, also ich bin im Auftrag der katholischen Kirche unterwegs, dann finden sie das meistens sehr, sehr interessant und sagen, oh wow, katholische Kirche ist doch sehr innovativ. Das ist natürlich schön, es ist sofort so ein Icebreaker und man kommt ins Gespräch. Ich habe einen kleinen Blog ins Leben gerufen, der eben unter diesem Titel Wundersucherin läuft. Und es ist eine Plattform, der die ganz unterschiedlichen Formen, Sprachen, Herangehensweisen auch widerspiegeln mag. Also einerseits darf ich Menschen porträtieren, die mir im Laufe dieser Wundersucherin-Zeit begegnen, die mich interessieren, die mich neugierig machen. Und das ist tatsächlich eine Bandbreite von die Hutmacherin bis Strickwerkstätte. Also wirklich, da gibt's keine Grenzen von Menschen, die was zu erzählen haben. Ich bitte auch in einem zweiten Schritt Menschen, sich selber zum Thema Wunder im Alltag Gedanken zu machen, und gebe da auch die Form sehr frei, ob Gedicht, ob autobiografischer Essay, ob wissenschaftlicher Artikel, also alles darf sein. Und das ist sehr, sehr bewusst von mir so gewählt, dass der Teppich sehr bunt werden darf. Ich darf in einem nächsten und einer anderen Rubrik selber ein bisschen schreiben, wo es um diese Spiritualität des Alltags geht, wo ich mein eigenes Suchen mitten im Alltag reflektiere. Das war besonders während Lockdown 1 die Rubrik, die ich sehr intensiv bespielt habe. Und da habe ich einfach auch gemerkt, je mehr ich von mir gezeigt habe, und auch das Suchen, was ja sehr konstitutiv ist für die Wundersucherin, je mehr von mir gezeigt habe, umso mehr Resonanz ist auch da gewesen. Und als vierter Teil, ich darf kleine Projekte initiieren, so sich's denn ergibt. Also das ist ein bisschen so das Prinzip der Wundersuche, alles Bekannte wegzulassen, sich darauf einzulassen, um zu schauen, welche Menschen begegnen dir, mit welchen Talenten, Interessen, Neugierden, um da dann zu schauen, was könnte sie vielleicht in einem gemeinsamen Prozess entwickeln.
Und du hast das zuerst anklingen lassen, dass du dir das selber ausgesucht hast, dieses sich auf die Suche nach Wunder zu begeben. Warum suchst du genau Wunder und nicht irgendwie was anderes? Du hättest da ja auch was anderes überlegen können, was du suchst.
Was meinst du mit was anderes suchen?
Du könntest da auf die Suche nach Freundschaft gehen zum Beispiel. Also warum genau auf dieses Wunder?
Also ich glaube, der Stil des Suchens, das ist mir sehr nah, das passt sehr gut zu mir. Es war mir sehr bewusst, dass ich mit dem Begriff Wunder einen sehr besetzten Begriff wähle. Und es war mein Interesse daran, diesen Begriff vielleicht auch unterschiedlich zu bespielen. Das Wunder ist ja für mich die Möglichkeit vor der Faktizität. Also das ist eigentlich ein Zitat aus Der fremde Gott von Hans-Joachim Höhn, das mir sehr nahe gegangen ist. Also so die Frage nach der Möglichkeit inmitten der Immanenz, die immer nur mehr zu erzählen hat als das Scheinbare, das an der Oberfläche ist. Und das hat sehr viel damit zu tun, eben die Wahrnehmung zu schulen, einmal von einem anderen Blickwinkel zu schauen, sie mitten in die Stadt zu stellen, um gemeinsam mit der Stadt, den Menschen, der Architektur, der Natur, um diese, ich würde sagen, diese poetische Dimension, um eine Art Tiefendimension zu ringen. Und es geht gar nicht anders, als dass ich mich mitten in die Stadt zum Beispiel stelle, um zu schauen, was erzählt mir dieser Ort und diese Menschen von sich aus. Ohne nur eine große Deutung zu haben, aber der erste Schritt ist, sich mal darauf einzulassen und zu schauen, was gibt da die Stadt wieder. Und für mich ist die Stadt der einzige Text. Also für mich, wenn ich durchgehe und immer Plakate anschaue, immer die Fassaden anschaue, also jeder Moment, jedes Fragment, jedes Detail hat das Potenzial, dass man sich damit auseinandersetzt, mit sich selber, mit großen oder kleinen Themen des Alltags. Und für mich war das dann immer sehr, sehr spannend, das anbieten zu können, in gewisser Weise auch offen zu lassen, nicht die große Theorie und die große Erzählung drumherum zu bauen, sondern die ganz kleinen Geschichten des Alltags mit den großen und kleinen Fragestellungen, die sie ergeben, anzubieten.
Bernadette, du hast als Studentin ein naturwissenschaftliches Studium und ein geisteswissenschaftliches Studium gewählt. Wie gehst du da damit um? Das sind ja doch zwei verschiedene Zugänge. Spießt sich das da manchmal?
Also für mich persönlich spießt sich das eigentlich nicht. Ich werde ganz, ganz oft darauf angesprochen, boah, wie geht das? Wie kann man Mathematik und Religion und Physik studieren? Also das ist doch eigentlich ein Widerspruch. Und wie machst du das? Und musst du dann quasi für eine Seite entscheiden? Aber so ist mir eigentlich noch nie wirklich gegangen, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich muss mich da jetzt für irgendwie eine Seite oder so entscheiden. Für mich sind so die Theologie, also mein Religionsstudium, und die Naturwissenschaft auf der anderen Seite einfach zwei verschiedene Perspektiven. Und ich merke schon im Gespräch mit anderen Leuten, die sich vielleicht die vielleicht nicht so viel zu tun haben mit der Religion, die vielleicht nicht so viel zu tun haben mit der Kirche, dass da oft einfach die Leute so ein ganz eigenes Verständnis zum Beispiel von der Allmacht Gottes haben und dass sie die dann irgendwie denken, wie kann das sein, wenn man da jetzt in die Bibel reinschaut, das ist ja voll der Widerspruch zu den Naturwissenschaften und wenn man das wirklich so wortwörtlich nimmt, ja, dann ergibt sich schon ein Widerspruch, aber so für mich ergibt sich eigentlich kein Widerspruch, also ich habe nur keinen gefunden, man weiß ja nicht, was noch kommt.
Ja, wenn man jetzt zum Beispiel die Wunder hernimmt in der Bibel, die kommen ja relativ oft vor, das könnte sich schon spießen. Da gibt es dann auch Leute, die sagen, wie soll das gehen, dass Jesus jemanden einfach so heilt oder kann sie auch mehr teilen. Was sagst du da als jene, die in diesen zwei Welten da auch daheim ist?
Also ich beziehe mich da ganz gern auf die Methode der historisch-kritischen Bibelauslegung, wo es einmal darum geht, das, was in der Bibel ist, das muss man grundsätzlich einmal die einzelnen Schriften als Gesamtes betrachten und einfach schauen, was ist der Kontext und was will die Schrift da sagen, also in welchem Zusammenhang ist die entstanden und wie, also jede Schrift, jede Erzählung in der ganzen Bibel, es geht immer darum, dass eine Erfahrung, ein Ereignis gedeutet wird im Kontext oder so gedeutet wird, je nachdem, was halt die Menschen, die das schreiben oder erzählen, für eine Erfahrungen haben. Und von dem her denke ich mir, ja, sie deuten das, aber sie haben da jetzt, glaube ich, nicht den Anspruch gehabt, dass da jetzt einen Tatsachenbericht schreiben in der Bibel, wenn sie da schreiben, das Meer sind zwei Wände geworden, wie es sich da geteilt hat. Also ich glaube, den Anspruch, den darf man die Autoren, wahrscheinlich waren es männlich, nicht unterstützen in der Bibel.
Also kann man jetzt übers Wasser gehen, zum Beispiel? Wäre das möglich oder kann sie das Wasser teilen? Ist das aus naturwissenschaftlicher Sicht möglich oder eher nicht?
Also da fällt mir immer das Zitat vom Johannes Paul II. Ein. Das hat unser Theologieprofessor, Herr Professor Dürrenberger, war das in ziemlich der ersten Vorlesung an der Uni gebracht. Und zwar, Glaube und Vernunft widersprechen sich nicht. Können sich nicht widersprechen, weil wenn da irgendwo ein Widerspruch da ist zwischen Glaube und Vernunft, dann ist irgendwer von den beiden ja nicht ganz richtig oder gibt es irgendwo nur ein bisschen Nachbesserungsbedarf. Von dem her, nein, also ich kann nicht über das Wasser drüber marschieren, also ja, nein.
Okay, also aus naturwissenschaftlicher Sicht muss man da eher dann wieder eine andere Perspektive auch einnehmen, das, was du jetzt gerade gesagt hast, auch in diese Glaubensperspektive auch zu gehen. Martina, trotzdem sind in der Bibel oder in der Theologie auch diese Wundergeschichten da. Und warum kommen die aus der Sicht der Theologie jetzt also gehäuft vor in der Bibel? Warum gibt es diese Wundergeschichten?
Das ist eine gute Frage und auch deine Eingangsfrage. Also überhaupt gibt es Wundergeschichten. Ich finde es einmal sehr interessant, dass in den neueren Einheitsübersetzungen eher Distanz genommen wird vom Begriff des Wunders. Also man versucht es eher mit den Heilstaten zu übersetzen und im griechischen Urtext, also der gibt es auch nicht her, das Tauma, das Wunder. Immer Paulus spricht vom sich wundern, aber eigentlich haben wir im griechischen Text die Dynameis und der Johannes spricht da von den Semeion, also die Heilszeichen. Es sind Heilszeichen, Heilstaten, die von einer verborgenen, aber sehr präsenten Wirkung Gottes in der Präsenz Jesu da sind, spürbar werden und Realität werden. Und so wie du auch gesagt hast, Bernadette, also Glaube und Vernunft, die müssten Hand in Hand gehen. Also da bin ich auch total davon überzeugt. Und die Frage ist, wie sollen wir diese Texte dann verstehen? Und ich glaube, es braucht eine gute Hermeneutik und den Versuch, eben die tiefere Intention des jeweiligen Autors zu verstehen. Und auch wie du auch gesagt hast, das ist ganz wesentlich. Es gibt viele Parallelen, also in den Evangelientexten, und manche basteln nur eine kleine Sequenz dazu, andere lassen es weg, und die sind oft gar nicht unerheblich für die Aussage dann des Textes. Zum Beispiel eben der Seegang, den du jetzt da genannt hast. Na, ich glaube auch nicht. Also man kann nicht über das Wasser gehen. Es hat Tendenzen gegeben, die versucht haben, das aus einer naturwissenschaftlichen, realistischen, naturalistischen Weise zu beschreiben und fragen, ja, möglicherweise ist Jesus da eh nur am Ufer gegangen, oder es hat sowas wie ein spontanes Einfrieren des Sees gegeben. Aber ich glaube, sie verkennen dadurch die Intention des Textes ganz gravierend. In diesem Kontext des Seegangs zum Beispiel ist sehr spannend, Jesus bereitet seine Jüngerinnen und Jünger darauf vor, dass eine Zeit kommen wird, wo er nicht da sein wird. Dem Text geht voraus, dass Jesus eigentlich 4 Tage zugeschaut hat, wie diese Menschen im Boot strampeln, rudern, schauen, dass sie alleine klarkommen. Es gibt dann eben eine Parallelstelle, wo eben diese Petrus-Sequenz eingefügt worden ist, und wo Petrus dann sagt, also sie schreien und rufen, Jesus, bitte komm, wir kommen doch irgendwie nicht ganz klar. Und nach 4 Tagen hat er doch irgendwie ein bisschen Mitleid und kommt auf sie zu. Und Petrus probiert das selber, weil Jesus sagt, du kannst das, hab Mut, trau dich. Und das Spannende daran ist, der geht tatsächlich über das Wasser drüber. Aber plötzlich kommt irgendwie ein bisschen ein zu starker Wind, und er kriegt es mit der Angst zu tun und geht unter, und Jesus muss ihm nur mal die Hand ausstrecken. Das Spannende daran ist, dass er gegangen ist, dass er es kann. Und diese Zusage, auch wenn ich nicht da bin, ihr habt alles, was ihr braucht, damit ihr klarkommt, auch ohne mich. Ich bin da, aber vielleicht in einer veränderten Form. Und diese Zusage, ich finde, die hat Gültigkeit bis heute. Im Grunde genommen geht es bei den Wundererzählungen, und sie haben einen sehr, sehr wichtigen Impuls für mich, auch wenn ich die Sakramente bedenke. Es sind Zeichen einer heilsamen Wirklichkeit Gottes inmitten der Welt. Und Jesus demonstriert mit seinem Tun mit den Menschen, dass Heilung tatsächlich stattfinden kann. Und da geht es nicht darum, jetzt zu erklären, wie das Fieber der Schwiegermutter des Petrus jetzt irgendwie gesenkt wurde oder wie die Aussätzigen plötzlich wieder gesund wurden. Es geht darum zu fragen, wer waren denn diese Menschen? Ein Aussätziger steht total am Rand der Gesellschaft. Der ist unrein, der kann nicht mehr Teil einer Gemeinschaft sein. Und Jesus sagt zum Beispiel, also bei einer Erzählung, er kommt nach Jericho und vor den Türen liegen die Aussätzigen und wissen, dass der Jesus kommt, haben schon irgendwie was gehört, der hat was Besonderes drauf, und schreien. Und natürlich die umliegende Gemeinschaft, denen ist das total lästig. Also warum schreien die da? Denen will man ja nichts zu tun haben. Und Jesus schreit drüber. Also er überbrückt die Distanz und sagt, was wollt ihr denn? Kommt her, kommt in die Mitte. Und das finde ich, das sind revolutionäre Unterbrechungen von einem System. Er heilt sie und sie gehen zurück in die Gemeinschaft. Manche folgen ihnen nach, also folgen Jesus nach, andere wiederum nicht. Und das ist auch das Spannende drum. Also es geht nicht immer um die Nachfolge. Manchmal schickt Jesus die Gesunden zurück in die eigenen Familien. Zum Beispiel der besessenen Gerasa, der dann gerne mitgehen möchte. Und er sagt, na, zeig dich den Priestern, geh zurück zu deiner Familie. Also das, was zu tun ist, ist die eigenen familiären Verhältnisse und Beziehungen wiederherzustellen. Und das dann sehr vielschichtige und schöne Erzählungen. Und der Kern ist, Jesus mag hören, was die anderen von ihm brauchen. Er aktiviert in gewisser Weise die eigenen Kräfte, die nur da sind, indem er sagt, komm, stell dich in die Mitte, von Angesicht zu Angesicht, schau mal, was wir tun können. Und durch diese Zuwendung schenkt er den Menschen ihre Würde wieder zurück. Und das ist ein Auftrag, der gilt für uns genauso wie vor 2000 Jahren.
Vielen Dank. Also Wunder sind Unterbrechungen im System. Jetzt haben wir ganz viel über Wunder geredet. Jetzt nur die abschließende Frage an euch beide, Bernadette. Was ist für dich ganz persönlich ein Wunder? Vielleicht gibt es da ein Beispiel, oder wo du denkst, da wundert mich immer wieder.
Ja, für mich hat ein Wunder auch ganz, ganz viel mit Staunen zu tun. Und ein Wunder ist für mich ein Ereignis, eine Erfahrung, wo einfach was passiert, was ich mir überhaupt nicht gedacht hätte. Also wo ich einfach total baff bin, dass das jetzt so ist. Also völlig unerwartet, wann was passiert. Und ich habe lang überlegt vor dem Gespräch jetzt, was für mich eigentlich so ein Beispiel für eine Wunde ist. Und mir sind ganz, ganz viele Sachen eingefallen. Und irgendwie, das, was mir in besonderer Erinnerung ist, das ist ein Ereignis aus meiner Kindheit. Und zwar bin ich in einem kleinen Dorf im Mühlviertel aufgewachsen. Und wir haben da immer gespielt und haben auch unsere Spülsachen, ja, manchmal ein bisschen vergessen, dass wir es wieder einräumen. Und irgendwann haben wir da unser Fahrrad einmal draußen liegen lassen. Ist uns passiert. Und am nächsten Tag war das Fahrrad weg. Und wir waren ganz entsetzt, wie gibt's das? Wir waren uns ganz sicher, das war da und es war einfach weg. Und ja, das Fahrrad, wir haben es verloren geglaubt. Und irgendwann an einem Sonntagnachmittag sind wir spazieren gegangen und auf einmal, da biegen wir um die Kurve in dem, ja, nicht weit entfernten nächsten Ort. Wir biegen um die Kurve und dann steht da plötzlich das Fahrrad da. Und das war so ein Moment, wo wir alle, also komplett baff waren, das hätte sich niemand gedacht, dass das Fahrrad wieder für ihre kommt. Es war jetzt auch keine wirkliche Erklärung sicher, gibt's Vermutungen, wie das da hingekommen sein könnte, aber es war plötzlich wieder da, es war total unerwartet, ist es wieder aufgetaucht. Und sowas ist für mich, kann man unter der Folie Wunder betrachten, einfach diese Erfahrung, es passiert was, was ich mir überhaupt nicht vorstellen habe können, dass das eintritt.
Wunder, also was mit dem einfach nicht rechnet. Martina, wie ist das bei dir? Wie ist das bei der Wundersucherin? Was ist für dich ein Wunder?
Ganz ähnlich wie bei der Bernadette. Also der Begriff des Staunens ist ganz zentral für mich. Der Begriff der Sehnsucht, die mich umtreibt, weiterzusuchen. Und manchmal wird diese Sehnsucht ganz punktuell, ganz flüchtig gestillt. Und das ist ganz, ganz schön, wenn man dann lernen kann, in diesem kurzen Moment zu verweilen, im Bewusstsein, dass es vorüberziehen wird. Und dennoch kann es einen heilsamen Moment, kann es eine heilsame Unterbrechung des Alltags sein. Also für mich sind Wunder unerwartete, aber sehr erhoffte Ereignisse. Erhofft meistens in einem nächsten Schritt. Also meistens widerfährt einem etwas und man hat gar nicht gewusst, dass man sich genau nach diesem Zeitpunkt, genau nach diesem Moment gesehnt hat. Es ist die immer wieder der Blick für das Mögliche, wo man geglaubt hat, das ist unmöglich. Also in einem existenziellen Sinn ein Durchbrechen von einer Ordnung, nie in einem naturwissenschaftlichen Sinn eine Unterbrechung einer Ordnung.
Ja, vielen Dank. Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Ich bedanke mich bei unseren zwei Gästen, Martina Resch und Bernadette Kneidinger. Was nehme ich mir mit? Ich nehme mit, dass die Wundergeschichten in der Bibel immer aus zwei verschiedenen Perspektiven zu betrachten sind. Also in einer naturwissenschaftlichen Sicht und einer religiösen, theologischen Sicht, dass das auch zwei unterschiedliche Sichtweisen sind, dass die Wundergeschichten in der Bibel nicht naturwissenschaftliche Dinge erklären wollen, sondern dass es darum geht, dass die Wundergeschichten Deutungen sind, dahinter zu schauen, dass es darum geht, sich auch ein bisschen zu wundern, dass da etwas passiert, mit dem man nicht gerechnet hat, dass Wunder die Möglichkeit Gottes in der Welt thematisieren, dass sie Zeichen sind, für dass etwas heil werden kann. Und ich habe mir so den Satz mitgeschrieben, Wunder sind die Zusage, dass das Leben möglich ist. Vielen Dank fürs Dasein, vielen Dank fürs Zuhören.
Das war Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Redaktion Stefan Hinterleitner, Tobias Rehn-Oldner und Theresa Meyer. Folgt uns gerne auf Instagram unter katholische Jugend Oberösterreich.